Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spür mal drüber nach, deinem Podcast zur traditionellen europäischen Medizin. Mein Name ist Veronika Teig, ich bin Gesundheitscoach und Schülerin der TEM. Gemeinsam erkunden wir, wie wir mithilfe der Naturheilkunde unsere Selbstwahrnehmung stärken und intuitiv gut für uns sorgen können. Am Ende jeder Folge gibt es noch einen praktischen Tipp für die Selbstumsetzung. Schön, dass du dabei bist. Das Thema der heutigen Folge ist Hitzeschutz. Hitzeschutz aus Sicht der traditionellen europäischen Medizin. Es ist Sommer, Leute. Ich finde es ganz amüsant. Heute am Tag der Aufnahme regnet es bei mir natürlich. Aber wir erinnern uns alle noch an die Tage in diesem Juni, die so unglaublich heiß waren. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war damit und mein Körper war damit so ein bisschen überfordert. Das heißt, dieser Sommer, der ja auch so herrlich ist und alle wollen raus und draußen was unternehmen und die Pflanzen wuchern, mein Garten wächst ohne Ende und die Ernte reift und das Obst wird süß und es hat ganz wundervolle Seiten, dieser Sommer. Aber zunehmend bedeutet Sommer eben auch extreme Hitzebelastungen. Und diese zunehmenden Hitzewellen haben natürlich auch einen Einfluss auf unsere Gesundheit. Und gerade deswegen halte ich es für sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und Hitzeschutzmaßnahmen kennenzulernen. Deswegen gibt es heute einen Podcast voller Tipps und Tricks, den Alltag und das Leben zu gestalten und die Ernährung und die Bewegung und alles Mögliche, um damit ein bisschen besser umgehen zu lernen. Laut der European Environment Agency, EEA, entfielen zwischen 1980 und 2023 fast 95% aller tödlichen Folgen der klimatischen Naturgefahren, also diejenigen, die durch Wetter und Klima direkt verursacht werden, auf Hitzewellen. 95%, das ist eine krass hohe Zahl, das bedeutet wesentlich mehr als Kälte beispielsweise. Die Hitze macht uns wesentlich mehr zu schaffen, als es der Winter tut, auch wenn sich's manchmal vielleicht anders anfühlen mag, weil man den Sommer häufig herbeisehnt. Die traditionelle europäische Medizin betrachtet jetzt den Menschen natürlich ganzheitlich, betrachtet ihn in seinem ganzen Sein und betrachtet ihn auch innerhalb der Rhythmen, in denen er lebt, also auch innerhalb der Rhythmen der Jahreszeit. Und Gesundheit bedeutet, im Gleichgewicht zu sein. Und wenn wir jetzt im Sommer so extreme Hitze von außen haben und Trockenheit von außen haben, geht es natürlich darum zu schauen, dass unsere Hitze und unsere Trockenheit im Inneren nicht überhand nimmt und wir innerlich ausreichend Feuchtigkeit und Kühle haben, um in Balance zu bleiben. Das klingt dann auch schon raus, für welche Personen, für welche Temperamente das besonders belastend sein kann, nämlich diejenigen, die ohnehin schon sehr viel Hitze und sehr viel Trockenheit haben. Primär sind das die CholerikerInnen. Gerade die Personen, für die ist der Sommer mitunter sehr anspruchsvoll. Und gerade diese extremen Wechsel, die wir heute erleben, von tageweise 10 Grad Unterschied in der Temperatur, machen es für uns natürlich noch schwerer, eine natürliche Anpassung vorzunehmen. Und das ist gut, wenn wir ein paar Tipps und Tricks auf Lager haben, um uns zu unterstützen. So ein Hitzesommer bedeutet also aus humoraler Sicht eine extreme Zunahme von Trockenheit und von Hitze, also von dem gelbgalligen Prinzip. Lass uns jetzt gemeinsam tiefer in das Thema einsteigen und schauen, was gäbe es da so, wie kannst du gut für dich sorgen? Mein Impuls an dich, spür mal drüber nach, finde raus, was für dich passen könnte. Schutz ist Lebensschutz. Ich habe es schon in der Einleitung gesagt, die Auswirkungen sind sehr gravierend oder können sehr gravierend sein. Starke und extreme Wärmebelastungen können auch lebensgefährlich sein. Bei Hitzewellen steigen die Sterbezahlen tatsächlich deutlich an. Das heißt, wir dürfen hier ganz achtsam sein und Signale wie Hitzeerschöpfung, Hitzeschlagen, Sonnenstich, Krämpfe, Dehydrierung und Herz-Kreislauf-Versagen ernst nehmen. Besonders gefährdet sind da Menschen über 60, Kinder, Menschen mit Vorerkrankungen natürlich, wenn du Herz-Kreislauf-Thematiken hast, mit den Nieren-Thematiken, mit der Psyche und auch chronisch kranke Menschen allgemein, Personen mit Behinderungen, Wohnungslose, helle Hauttypen und Personen mit geringem Einkommen, genauso wie Menschen, die im Freien arbeiten natürlich. Da ist es sehr sinnvoll, eine persönliche Risikoanalyse durchzuführen, mal zu schauen, zähle ich denn persönlich zu einer dieser Gruppen oder kenne ich Personen in meinem Umfeld und damit deswegen achtsamer umzugehen. Da macht es dann vor allem auch Sinn, mit deinen ganz persönlichen Gesundheitsfachkräften zu sprechen, mit deinen ÄrztInnen, mit deinen HeilpraktikerInnen etc. pp. Und vor allem auf das Thema Medikamente zu schauen. Viele Medikamente, wie zum Beispiel Antidepressiva, Blutdruckmittel, Schmerzmittel, Psychopharmaka allgemein, die erhöhen nochmal das Risiko für Überhitzung und die Gefahr auszutrocknen, weil man zu wenig trinkt oder das eben nicht gut genug gehalten wird. Und gerade dann ist es besonders wichtig, auf Symptome zu achten. Und zwar auf Schwindel, auf Übelkeit, auf trockene Schleimhäute, auf Krämpfe oder auch auf Verwirrung. Das Motto dann natürlich direkt, bleib im Schatten, trink ausreichend und trag Sonnenschutz. Das wäre eine Kurzzusammenfassung, was man tun könnte. Aber kommen wir jetzt zu der Langversion. Was kann ich präventiv tun und wie kann ich meinen Alltag anpassen? Und was gäbe es da so für Ideen? Jetzt folgt eine lange, lange Liste an Ideen. Es geht nicht darum, dass du alles implementierst, sondern guckst, okay, was mache ich ohnehin schon? Was taugt für mich? Wo ist eine Stellschraube, die ich mir vorstellen kann für meinen Alltag? Das ist ja, was ich grundsätzlich versuche zu sagen, hey, es ist dein Leben, es ist dein Körper, du weißt am besten, du bist die Expertin für dich selbst, du weißt, was für dich am besten passt. Spür da mal rein, schau mal nach, was wäre stimmig. Ich zeige dir jetzt einfach ein Tablett von Müh. Fangen wir an mit dem Tagesrhythmus. Es gibt Gründe, warum der Tagesrhythmus in heißeren Regionen ein bisschen anders ist als bei uns. Wenn man jetzt guckt, wann wird es denn besonders heiß und belastend draußen, dann ist das so meistens zwischen 11 und 15 Uhr beziehungsweise bis 17 Uhr die heißesten Zeiten, so um 14 Uhr. Und da ist es natürlich geschickt, nicht in die Sonne zu gehen, nicht nach draußen zu gehen, sondern sich eher in den Schatten zurückzuziehen. Und natürlich intensivere Aktivitäten macht Sinn, in die frühen Morgenstunden oder in die Abendstunden zu packen. Und da geht es nicht nur um Bewegung, da geht es auch um geistige Aktivität. Wenn das für dich möglich ist, da so ein bisschen Anpassung zu machen, dann ist es natürlich sehr geschickt, so eine Siesta-Zeit einzuhalten und vielleicht tatsächlich dann auch so zwischen 11 und 15 Uhr eher so eine Ruhezeit, eher eine entspannte Zeit zu haben und eben sich im Schatten in Innenräumen aufzuhalten. Dann gilt es auch, die Raumtemperatur zu kontrollieren. Wenn du konstant dich in deinem Raum aufhältst, bekommst du es vielleicht gar nicht mit, wie warm es ist und wie starke Auswirkungen es haben kann. Das heißt, hier ist so ein Wert, nicht über 28 Grad zu kommen. Da kommt es natürlich super stark drauf an, wo du lebst, wie du lebst. Und dafür gibt es ein paar Einflussmöglichkeiten, je nachdem, welche Ressourcen da vorhanden sind. Und damit fangen wir mal an. Wie kann ich meinen Raum denn abkühlen? Natürlich der häufigste Tipp, lüften. Und lüften nicht tagsüber, weil es ja ohnehin warm ist. Da kommt nichts Kaltes nach, sondern in den frühen Morgenstunden und nachts, wenn es denn zur Abkühlung kommt. Am geschicktesten natürlich Fenster komplett aufreißen, einmal querlüften am Anfang und am Ende der Wohnung oder wenn du sogar mehrere Stockwerke hast, gegen gleich quer gelüftet im oberen Stockwerk und im unteren Stockwerk, da sorgt am besten für Durchzug. Und dieser Durchzug wird tatsächlich optimiert, wenn es ordentlich ist. Also Aufräumen kann tatsächlich dafür sorgen, dass es kühler wird in deiner Umgebung, dann ist der Luftfluss geschickter. Auch sinnvoll kann sein, morgens die Schranktüren einmal aufzumachen, weil in Schränken, in Türen, in geschlossenen Räumen staut die Luft und das erhöht die Wärme natürlich. Erhöhen kann die Temperaturen auch ein Teppich. Also insofern du keinen verlegten Teppich hast, sondern einen für gemütliche Stunden im Winter ausgerollten, vielleicht magst du ihn im Sommer wegpacken, zusammenrollen und erst im Herbst wieder rausholen, denn flache Böden sind angenehmer für die Temperatur. Was erzeugt noch Wärme in so einer Wohnung? Viele Menschen natürlich, das lässt sich kaum ändern. Wenn es möglich ist, schalte alle elektrischen Geräte komplett aus. Also auch kein Standby, alles was du nicht brauchst, mach's aus. Das macht zusätzliche Hitze. Zusätzliche Hitze, man kennt das, macht auch die Waschmaschine, die Spülmaschine, alles was irgendwie läuft. Setz das vielleicht in Stunden, wenn es nicht so warm ist. Und apropos Wärme in der Küche, wird es natürlich auch gern warm. Vielleicht kannst du hier auch schauen, eben nicht warm zu kochen, beziehungsweise das Kochen auf andere Stunden zu verlagern und dann ein abgekühltes Essen oder nur lauwarmes Essen zu dir zu nehmen, was ja auch angenehmer sein kann. Aber zum Thema Essen kommen wir natürlich nochmal ausführlicher, weil da gibt es natürlich auch eine Bandbreite an Möglichkeiten. Weiter zu deinem Lebensraum, insofern es möglich ist. Bepflanzung außenrum um die Wohnung, auf dem Balkon, ums Haus rum ist natürlich ideal. Häufig dauert das natürlich länger, aber die Sommer werden nicht kühler werden. Deswegen Bepflanzung, pflanz so viele Bäume, so viel Grün, wie es geht. Das tut ja auch der Seele gut, das zu sehen und sorgt eben auch für Abkühlung im Sommer. Dann können auch die Farben entsprechend ausgewählt werden. Also helle Wand- und Innenfarben sorgen auch dafür, dass es weniger heiß wird. Auch Ventilatoren natürlich, typische Nutzung, stellen Ventilator auf, aber das sollte bis maximal 35 Grad genutzt werden. Danach bringt das nicht mehr so viel. Rollos und helle Vorhänge abdunkeln, grundsätzlich tagsüber ist ideal, also nachts lüften, tagsüber alles zumachen und abdunkeln. Am besten ist die Abdunkelung draußen, aber drin bringt das auch schon mal super viel. Und das hilft auf jeden Fall. Ich habe auch vor dem Balkon so einen lichtdichten Vorhang jetzt aufgehängt und das ist Unmengen besser geworden, weil da die Sonne mittags komplett reinscheint. Und es ist wunderschön im Winter, aber im Sommer ist es natürlich sehr warm. Ein Trick, den ich sehr gerne mag und der auch in kleineren Räumen gut funktioniert, ist tatsächlich, kleine Kunststoffflaschen mit Wasser zu befüllen, nicht ganz voll machen und dann einzufrieren und die wieder aufzutauen im Raum. Das reduziert die Raumtemperatur. Ja, es ist Kunststoff, ja, ich habe den Aufwand, das einzufrieren, aber manchmal will ich einfach nur, dass es mir kühler wird und das kann dabei helfen. Das waren jetzt so die Infos zum Raum, was kann ich da machen und jetzt kommen wir zu unserem persönlichen Raum, zu unserem Körper, da kann ich natürlich auch direkt angreifen, Kühlung für innen und außen an unserem Körper. Duschen im Sommer. Es ist sehr verleitend zu sagen, boah, möglichst kaltes Wasser. Geschickter wäre es, aber lauwarme Duschen tatsächlich zu nutzen und grundsätzlich darauf zu achten, dass Temperatur, die wir von außen an uns ranführen, insofern wir es steuern können, das auf ungefähr auf unserer Körpertemperatur ist. Weil dann hat unser Körper nicht so viel damit zu tun, entweder aufzuhitzen oder abzukühlen. Und diesen Ausgleich schafft ein Körper, indem er Energie produziert. Und wenn er Energie produziert, für irgendwas aufwenden muss, dann wird ihm warm. Merkt man sehr einfach, wenn man sich bewegt, wird mir sehr warm, weil ich Energie freisetze. Diese Reaktion, die ich auf kaltes Wasser haben kann, wird ja gerne genutzt, damit mir danach wärmer wird. Und genau diesen Effekt, an den sollte man natürlich denken im Sommer, wenn ich kaltes Wasser nutze, wird mir potenziell noch wärmer danach. Das heißt, schön lauwarm, lauwarme Duschen. Was ich aber natürlich machen kann, ist punktuell so ein bisschen kühleres Wasser zu nutzen, auch hier nicht eiskalt. So diese extreme eiskalt, sehr heiß sind sehr starke Reize, da sollte man sehr vorsichtig und achtsam mit sein. Und auch grundsätzlich, jetzt kommen ganz viele Wasseranwendungen, da muss man auch gucken, passt das individuell für mich. Ne? Also bei Bluthochdruck etc. ist da mit Achtsamkeit vorzugehen. Alle Tipps. Spürt da in euch rein und gegebenenfalls sprecht das auch mit euren Gesundheitsfachkräften ab. Also zurück zum Wasser, lauwarme Duschen, dann natürlich kühlende Wickel. Man kennt den Wadenwickel vom Fieber, das funktioniert auch, wenn mir grundsätzlich warm ist. Eine Nackenrolle, eine kalte, also einfach nur ein kleines Handtuch und das Wasser, vielleicht noch so ein bisschen Zitrone dazu oder so, das kühlt zusätzlich, Zitrone und Essig machen zusätzlich kalt und das in den Nacken, sehr angenehm. Was viele auch kennen, die Unterarme und das Wasser zu halten, das kann ich immer und überall machen, wenn ich gerade auf die Toilette gehe oder ähnliches, kurz die Handgelenke und das Wasser halten, kann schon für Erfrischung sorgen. Oder aber natürlich meine Füße. Darüber funktioniert es auch gut, meine Füße abzukühlen. Und wenn du die Möglichkeit hast, da sozusagen ein Fußbad dabei zu haben unterm Tisch, dann kannst du da auch immer wieder für Abkühlung sorgen, natürlich ein Handtuch daneben liegen haben. Was ich für unterwegs total gerne habe, ist eine kleine Sprühflasche. Eine kleine Sprühflasche mit ein bisschen Wasser einfach nur drin. Und das ist auch ganz egal, ob das Wasser da heißer wird, es funktioniert trotzdem. Manchmal ist da noch ein bisschen Zitrone oder Pfefferminze, also so als ätherisches Öl oder ähnliches drin, kurz geschüttelt und dann sprühe ich mich damit ein. Entweder die Flächen, die sowieso frei sind, oder aber auch wenn ich Kompression zum Beispiel trage, die Kompression damit einfach zu befeuchten. Und Kompression ist was sehr Warmes, das ist echt stressig im Sommer, aber mit dieser Sprühflasche ein bisschen kühlen, sehr angenehm. Apropos Kompression, es gibt spezielle Mentholcremes, sind das meistens. Damit creme ich mich vorher ein, bevor ich die Kompression anziehe. Und das sorgt dann im Tagesverlauf auch nochmal ein bisschen für Kühlung. An sich natürlich Mentholsachen kühlen. Gibt auch ne, so Öle, um an die Schläfen oder in den Nacken zu machen, gibt es gerne auch gegen Kopfschmerz. Und Kopfschmerz ist so ein Hitzethema. Und das heißt, natürlich kann ich diese Mentholsticks benutzen, wenn ich Kopfschmerzen habe. Oder aber ich habe das in der Handtasche und benutze es einfach, wenn mir zu warm wird. Insofern ich Minze angenehm finde, ist ja auch immer so ein Thema. Was ich auch dabei habe, ist ein Fächer. Ein guter alter Fächer, wunderbar, vor allem auch in Innenräumen, um mir selber so kurzen Ventilator-Effekt zu gönnen, natürlich. Ist dabei zu bedenken, wenn ich den fächere, bedeutet das auch wieder Energieaufwand für mich selber. Also ich produziere auch so ein bisschen Wärme. Aber so für einen Moment kann das natürlich sehr hilfreich sein. Dann eine Sache, die ich auf Insta schon mal erwähnt hatte, Kälte visualisieren. Genauso wie ich mir warme Gedanken machen kann, kann ich mir auch kühlende Gedanken machen. Das heißt, wenn ich mir ein Schneefeld vorstelle oder aber ein Meeresrauschen, ein kühles, frisches Meer. Das kann mich tatsächlich schon abkühlen. Und es kann mir auch helfen, wenn ich das mit der Visualisierung nicht so mein Thema ist, mir einfach Bilder davon anzuschauen. Also tatsächlich einfach Bilder von Schnee, Bilder von Meer, Bilder von Situationen, in denen dir persönlich kalt war oder die dich abgekühlt haben. Das kann von innen unterstützen. Nächster Punkt. Wir wissen, Schlaf ist unglaublich wichtig. Aber gerade im Sommer kann es unglaublich schwierig sein, gut zu schlafen. Weil wenn es so warm ist, haben ganz viele Leute Probleme damit einzuschlafen. Was kann ich also machen? Nummer 1, alles vorherige Erwähnte zu den räumlichen Gegebenheiten. Nummer 2, zu schauen, in was schlafe ich denn? Ich kann natürlich einfach nur in einem Laken schlafen und da zu gucken, dass das Material ein bisschen kühler ist. Natürlich packe ich nicht unbedingt meine Winterflanellwäsche aus, sondern schau, dass ich nur im dünnen Laken schlafe und dass die Bettwäsche vielleicht aus Satin, aus Seide, aus Mikrofaser, ich weiß nicht, wie diese Eukalyptus-Bettwäsche funktioniert, die wird dafür auch beworben, aber da kann man gucken, mit was kann ich da arbeiten. Und dann natürlich kann ich schauen, diesen Ort so ein bisschen runter zu kühlen. Ich kann meinen Laken tatsächlich abkühlen, den Kühlschrank ins Gefrierfach legen oder aber eine kalte Wärmflasche benutzen. Genauso wie ich im Winter vielleicht eine warme Wärmflasche in meinem Bett mag, kann ich das Bett so ein bisschen abkühlen, indem ich eine kühle reinlege. Nicht eiskalt dann ins Bett gehen, ne? Nicht in ein gefrorenes Bett sich legen, aber wenn die Temperaturen wirklich sehr warm sind in deinem Schlafzimmer, so einige Zeit im Vorfeld dafür zu sorgen, dass in dem Moment, wenn du dich dann reinlegst, das kühler ist, das ist angenehmer. Also nicht eiskalt, wie gesagt, das ist immer die Frage, es eher lauwarm zu halten, um deinen Körper auch nicht zu überfordern und nicht plötzlich ins Frieren zu kommen. Was super verführerisch ist, ich habe vorhin von Siesta gesprochen, so ein Mittagsschlaf. Es kann aber sein, dass ein Mittagsschlaf eher dafür sorgt, dass es einen Hitzestau gibt. Das heißt, mittags gerne eine Pause machen, aber vielleicht nicht unbedingt schlafen. Was eine Zeit lang für mich, als ich in der Dachwohnung gelebt habe, notwendig war, hier ist auch eine Dachwohnung, aber hier ist besser gedämmt, jedenfalls war es an manchen Tagen einfach in dieser Wohnung nicht mehr aushaltbar. Konnte ich machen, was ich wollte und ich habe dann auf dem Balkon geschlafen. Es ging nicht anders. Also so 2-3 Nächte im Jahr habe ich dann mit der Luftmatratze auf dem Balkon gepennt und jetzt habe ich ein Wort dafür gefunden. Das nennt sich Homeping. Anstatt Camping einfach mal Homeping. Also wenn du irgendwelche Außenflächen hast, vielleicht da zu schlafen, ist so ein kleiner Abenteuerurlaub im Alltag. Feuchtigkeitsthema. Kann man sich von außen zuführen mit Wasser? Wissen wir, kann man sich von innen natürlich auch zuführen. Auch mit Wasser. So 2 bis 3 Liter sind im Hochsommer an heißen Tagen voll okay, beziehungsweise mitunter auch notwendig. Wenn du dich natürlich körperlich bewegst oder draußen bist oder so, kann das nochmal mehr nötig sein. Also achte wirklich drauf, trink genug. Und wenn du zu den Menschen zählst, denen das sowieso schon schwerfällt, schau, ob du irgendwelche Tipps und Tricks, irgendwelche Apps, Erinnerungen, großen Pitcher am Morgen schon aufgefüllt oder so findest für dich, dass du gerade im Sommer dafür sorgst, dass du ausreichend trinkst. Das ist sehr wichtig und es ist auch im Sommer wichtig, vielleicht ein bisschen mehr in die Getränke reinzubringen. Ich trinke unglaublich gern einfach nur Wasser. Super. Aber im Sommer fehlen uns halt häufig auch die Elektrolyte durch das ganze Schwitzen. Manchmal haben wir auch nicht so viel Bock zu essen, weil es so warm ist und es keine Lust bereitet. Und gerade da macht es Sinn, vielleicht doch mal auf einen verdünnten Saft, auf einen Smoothie, auf Elektrolyte in irgendeiner Art, also ein mineralstoffreicheres Wasser, auf Brühen natürlich, genau, abgekühlt, auf kalte Suppen zurückzugreifen oder ein Brennnesseltee. Also grundsätzlich ungesüßte Kräutertees können sehr helfen und da kann ich natürlich dann auch noch auf Kräuter zurückgreifen, die mich zusätzlich abkühlen bzw. befeuchten von innen. Das heißt, da kann ich benutzen, Zitrone ist kein Kräuter, aber das wissen wir, glaube ich, alle, Zitrone kühlt ganz gut ab. Dann Pfefferminze, Melisse, Hibiskus, das ist eine Malbenart, die wird in Mexiko gibt es ein Nationalgetränk aus Hibiskus. Ich liebe es unglaublich und im Sommer mache ich es mir gerne auch hier, weil es eben nochmal zusätzlich abkühlt, aber vor allem auch befeuchtet von innen. Deswegen perfektes Sommergetränk. Und auch Lindenblüten und Zitronenverbene. Jetzt stockst du vielleicht und sagst, hey, Lindenblüten, ich weiß, das trinkt man, wenn man Fieber hat, passt das irgendwie, weil das treibt die Temperatur ja nochmal zusätzlich hoch. Da achtsam sein und gucken. Es kann aber eben dabei helfen, die Temperatur ein bisschen hochzutreiben und durch dieses Hochtreiben für eine Abkühlung zu sorgen. Worauf zu achten ist, bei Herz- und Nierenerkrankungen solltest du gucken und abklären mit deinen Gesundheitsfachkräften. Ja, ich verweise gerne immer wieder auf die Personen, die dir schon zur Verfügung stehen. Nutze das, nutze die Information, frag nach, wenn das nicht aktiv von ihnen ausgehen kommt, weil wenn du solche Erkrankungen hast, musst du ja gucken, wie ist dein Flüssigkeitshaushalt und da Rücksprache zu halten, wie viel mehr sollte ich trinken, wie viel weniger. Also das abzuklären und nicht einfach zu beschließen, hey, ist Sommer, ich trinke jetzt 2 Liter mehr am Tag. Und dann potenziell negative Folgen davon zu haben. Was natürlich so eine Binsenweisheit ist, schau deinen Urin an, schau dir die Urinfarbe an. Je dunkler, desto weniger Flüssigkeit hattest du wohl drin. Und an so einem heißen Sommertag kann das schon mal auch sein. Ne? Man merkt, man geht potenziell auch nicht so häufig auf Toilette und hat nicht so viel Urin, den man überhaupt loswerden muss. Und das ist schon ein Zeichen, einen Schluck mehr zu trinken. Auch bei Getränken gilt wieder, keine großen Extreme, was die Temperatur anbelangt. Also nicht zu heiße Getränke trinken, aber auch nicht zu kalte. Die Tendenz, Eiswürfel zu nutzen, wirkt irgendwann erstmal total angenehm. Oh, richtig viel Abkühlung. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, das führt im Endeffekt dazu, dass der Körper noch mehr erhitzt. Also lieber Zimmertemperatur. Auch wenn es sich erstmal komisch anfühlt, probier es mal aus, wie es dir damit geht. Und genauso bei Alkohol zum Beispiel oder bei koffeinhaltigen Getränken. Und damit meine ich nicht nur den Kaffee, ich meine auch den Tee, den Schwarztee, den Grüntee und Mate. Das hat auch Koffein und Koffein ist ein Stimulans und nicht umsonst. Und stimulieren bedeutet häufig auch Hitze erzeugen und deswegen darauf im Hochsommer an den heißesten Tagen vielleicht verzichten und das substituieren mit anderen Kräutern, von denen ich dir schon erzählt habe. Nochmal ein kurzer Aufruf an Personen, die ohnehin schon Gesundheitsthemen haben. Wenn du Themen im Kreislauf hast, mit dem Blutdruck, mit dem Blutzucker, denk daran, regelmäßig zu messen. Dein Blutdruck sollte dann mindestens einmal täglich gemessen werden. Häufig ist das nicht notwendig, das so oft zu machen, aber in so Hitzephasen kann es sehr hilfreich sein, um dann möglichst frühzeitig darauf reagieren zu können. Und den Blutzucker 2 bis 3 Mal täglich ist auch zu empfehlen. Ich hatte es im Vorfeld schon mal gesagt, Medikamente sind ein Thema. Also Medikamente prüfen lassen. Ist es noch die richtige Dosierung, gerade in diesen heißen Momenten? Und wie bewahrst du deine Medikamente auf? Insulin darf nicht zu warm werden. Es darf nicht warm aufbewahrt werden. Also guck da nochmal auf deine Verpackungen von deinen regulären Medikationen und schau, ob die an heißen Tagen vielleicht eher an den anderen Ort wandern müssen als auf dem Fensterbrett im Bad. Spreche ich da von mir selbst? Ja, das tue ich. Nächster Punkt, die Kleidung, kurz und knapp. Da gibt es nicht so viel zu sagen. Zieh an, was dir getaugt natürlich, was sich für dich besonders gut anfühlt. Empfehlenswert sind helle Kleidung, auch genauso wie die Wandfarbe. Das lädt nicht so sehr auf. Lange Kleidung tatsächlich auch, um die Haut zu bedecken. Weite Kleidung und Naturfasern, die können häufig angenehmer sein. Manchmal ist es natürlich, wenn du sagst, hey, ich schwitze einmal komplett durch, da ist so eine Mikrofaser, ein Sporttop angenehm, das trocknet mir schneller. Aber per se ist für deinen Körperausgleich auch so eine Naturfaser voll zu empfehlen. Dann auch an eine Sonnenbrille denken, natürlich mit UV-Schutzgläsern und die Kopfbedeckung. Das ist manchmal schwierig, ich habe nichts, was mir steht, ich mag keine Mützen etc. pp. Es lohnt sich hier zu schauen und irgendwas zu finden, was für dich taugt. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber gerade der Kopf ist sehr empfindlich. In der traditionellen europäischen Medizin sagt man, das Phlegma, das trocknet dann im Kopf aus und wird starr. Und dann kann keine Bewegung mehr stattfinden, wenn zu viel Hitze und Trockenheit ist. Und ich persönlich habe auch das Gefühl, ich merke das im Sommer, ich werde so viel langsamer, ich kann nicht mehr vernünftig denken. Und deswegen lohnt es sich, unseren Kopf zu schützen. Schützen wollen wir natürlich auch unsere Haut. Sonnenschutz ist ein wichtiges Thema, ist ein kontroverses Thema, können wir ganz viel drüber diskutieren. Ich persönlich halte es tatsächlich mit Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, insofern ich rausgehe und diesen leichten atmungsaktiven Schutz so eine halbe Stunde vor dem Aufenthalt draußen aufzutragen, potenziell, wenn ich länger draußen bin, auch so nach 2 Stunden wieder zu erneuern. Und das darf großzügig aufgetragen werden und es darf immer auf die Haltbarkeit geachtet werden. Die halten nur so 1 Jahr, also pro Jahr braucht es eine neue Sonnencreme. Und an sich, was das Schwitzen anbelangt, vielleicht auf Make-up und auf schwere Cremes verzichten, damit die Haut auch atmen kann. Und auch die Lippen vertragen ein bisschen Sonnenschutz. Kommen wir jetzt als nächstes wieder zu einem Lieblingsthema von so vielen, der Ernährung. Wie gehabt, ich werde nicht müde, es zu sagen, iss, was dir gut tut, iss, was sich für dich angenehm anfühlt, spür drüber nach, spür in dich rein, was ist mir angenehm. Ich habe jetzt ein paar Vorschläge und dann kannst du gucken, das mag ich nicht, das will ich vielleicht mal ausprobieren. Schau einfach mal, ob meine Empfehlungen dir zusagen und du vielleicht irgendwas davon ausprobieren willst. Grundsätzlich leichte, süße, säuerliche, kühlende und wasserreiche Kost in Form von frischen Mahlzeiten, von leichten Gemüsegerichten oder fermentiertem Gemüse ist im Sommer potenziell zu bevorzugen. Was es nicht bedeutet in der traditionellen europäischen Medizin ist, dass Rohkost bevorzugt wird, also jeden Mittag irgendwie nur einen Salat und alles nur noch kalt zu essen, weil das eben sehr viel Energie fordert vom Körper. Und immer wieder, wenn mein Körper Energie aufwenden muss, dann wird ihm warm und dann wird mir im Endeffekt noch wärmer und dann bin ich noch erschöpfter. Das heißt, für manche Personen funktioniert Rohkost und es ist total großartig für die und super angenehm. Ist gut möglich. Und gerade im Sommer kann es auch sein, dass mehr Leute Rohkost gerade zur Mittagszeit essen können und das gut vertragen als zu anderen Jahreszeiten. Aber es ist eben kein Freifahrtsschein leider dafür, weil der Körper es trotzdem mitunter nicht hinkriegt. Gerade bei Kältesymptomen, bei Nebennierenschwächen, bei einer Hypothyreose oder ähnlichem kann das zu Problemen führen, wenn ich zu viel Rohkost zu mir nehme. Das heißt, auch im Sommer gilt das Motto gerne vorzukochen. Also im Sinne von gekochte Nahrung zu sich zu nehmen. Kannst auch vorkochen, finde ich sehr gut. Und vor allem, dann haben wir das Thema nicht mit dem, dass die Wohnung die ganze Zeit erhitzt, weil so viel gekocht wird. Das heißt, kochen und dann Speisen wieder abkühlen vielleicht, dünsten, dämpfen, sind so die idealsten Zubereitungsformen zu der Jahreszeit, die dann die Kochungs- und Verdauungskräfte auch nicht zu sehr überfordern. Apropos Überforderung, auch kleine Mahlzeiten sind häufig empfehlenswerter. Manchmal machen wir das ganz intuitiv im Sommer, weil wir vielleicht an so heißen Tagen gar nicht so viel essen wollen. Falls nicht, kannst du es ja mal ausprobieren, kleinere Mahlzeiten auf einmal zu essen und dann zu schauen, okay, hey, wenn ich dann in 2 Stunden wieder Hunger habe, esse ich halt nochmal was. Aber vielleicht kann dein System damit besser klarkommen, wenn es so heiß ist. Weil die meiste Energie benutzt der Körper in so hitzigen Momenten zum Abkühlen. Dann habe ich eine kleine Einkaufsliste für dich, was jetzt besonders empfehlenswert wäre. Tomaten, Paprika, Gurke, Zucchini, Bittersalate bzw. Salate allgemein, Mangold, Salzgurken, Obst, Melone, Ananas, Kirsche, Johannisbeere, Himbeere, Pfirsich, Marille und so weiter und so fort. Fettarmer Fisch, Joghurt, helles Fleisch, Bohnen, Auberginen, Blumenkohl, Brokkoli, Erbsen, Fenchel, Wirsing, Radicchio, Frühkartoffeln, Reis, Quinoa und Eier. Das ist jetzt mal so eine Auswahl an Lebensmitteln aus einer Spannbreite, die im Sommer besonders empfehlenswert sind aus Sicht der traditionellen europäischen Medizin. Und du kannst gucken, was dir davon taugt. Was natürlich auffällig ist, saisonales Gemüse zu essen macht Sinn und das auch regional zu essen. Also was bei mir gerade wächst, ist meistens auch für mich in diesem Moment am verträglichsten. Also Gurke und Tomate gibt es bei uns grundsätzlich eher nur im Hochsommer, außer es ist irgendwie von außen anders beeinflusst. Aber jetzt in meinem Garten hat da die Ernte gerade erst begonnen und deswegen ist das sinnvoll, darauf zurückzugreifen. Es gibt also eine große Vielfalt, die ich essen kann, um das zu unterstützen. Auch was unterstützen kann, ist besonders kaliumreiche Lebensmittel zu mir zu nehmen. Also Sojabohnen, Aprikosen, Bananen, Grünkohl oder Pumpernickel. Und eben kühlende Tees, von denen ich vorhin ja schon mal gesprochen habe. Die kann ich natürlich die Kräuter auch in den Salat machen, wie Pfefferminze, Melisse, Hibiskus, Lindenblüten und Zitronenverbene. Was meine Temperatur weiter nach oben treiben kann, ist, wie vorhin schon gesagt, das Koffein und der Alkohol, aber auch zum Beispiel Zucker und tierisches Eiweiß verstärkt, können die Hitze erhöhen. Was auch die Temperatur erhöht, ist das Grillen. Das ist natürlich eine schöne Freizeitaktivität und eine schöne Zubereitung von Nahrungsmitteln. Gleichzeitig sorgt eben die Temperatur als auch die Zubereitung ja auch noch in dieser extremen Wärme und manchmal direkt ja im Feuer für eine Temperatursteigerung eben auch in mir. Um das so ein bisschen auszugleichen, kann ich Sachen nutzen, die ich dazu häufig ohnehin esse. Das heißt, die Salate, die es häufig zum Grillen gibt, oder einfach nur ein Relish oder ein Chutney oder ein Tzatziki, das sind Sachen, die kühlen dann wieder so ein bisschen runter und damit kann ich das so ein bisschen ausgleichen und besser genießen. Was ich tatsächlich im Vorfeld machen kann, meine Trainingsintensität so ein bisschen anzupassen, beziehungsweise regelmäßig Bewegung erhöht meine Hitzetoleranz, weil ich ja dann meinem Körper beibringe, wie er damit reagiert, wie er darauf reagieren kann, auf so eine Hitzeentwicklung, die intern abläuft. Und wenn ich das besser gewohnt bin, kann ich damit besser umgehen. Das heißt, im Vorfeld bedeutet das natürlich, ne, ich fange mit diesem Training nicht erst an, wenn es schon heiß ist, sondern im Frühjahr zu sagen, okay, mache jetzt tatsächlich achtsamer, ein bisschen intensiver Sport, damit mein Körper an diese Temperaturen sich besser gewöhnt. Das ist natürlich grundsätzlich zu empfehlen, sich regelmäßig zu bewegen und auch mal ins Schwitzen zu kommen. So eine Anpassung an Hitze dauert 10 bis 14 Tage. Das merkt man mitunter auch, wenn man in den Sommerurlaub fährt, beziehungsweise im Winter auch in heißere Regionen. Der Urlaub dauert nur 14 Tage, aber gerade so am Ende habe ich mich dann auch an die Temperatur gewöhnt. Und das braucht mein Körper eben als Anpassungsphase häufig. Und gerade deswegen sind natürlich diese Temperaturwechsel in unseren Sommern besonders anstrengend. Was mein Temperaturempfinden auch beeinflussen kann, ist die Luftfeuchtigkeit. Die ist idealerweise so 40 bis 60%. Wenn das wärmer wird, kann das unangenehmer werden. Ich kann das reduzieren mit Salz, also Schälchen tatsächlich aufzustellen, damit erhöht wird das durch Zimmerpflanzen, also weniger Zimmerpflanzen können die Luftfeuchtigkeit reduzieren. Und wenn ich nach dem Duschen die Tür schließe und eben diese Feuchtigkeit nicht in der ganzen Wohnung verteilen lasse, das bedeutet natürlich, dafür brauche ich ein Badezimmer, wo ein Fenster drin ist, sonst ist das natürlich schlicht nicht möglich. Dann macht es eben Sinn, andere Hilfen zu nutzen, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Und auch die psychische Gesundheit leidet unter der Hitze, denn Hitze bedeutet für uns Stress. Und ich persönlich finde, man merkt das im Sommer. Also ich merke das, wenn ich im Sommer durch Berlin fahre und AutofahrerInnen beobachte. An besonders heißen Tagen wird das unangenehmer. Ja, es wird ohnehin viel gehupt in Berlin, schon klar. Aber an so heißen Sommertagen ist das Verhalten nochmal aggressiver. Ich finde, das zeigt mir immer sehr gut. Deswegen lohnt es sich, auf Sachen zurückzugreifen, auf Achtsamkeit, auf Meditation, auf Naturkontakte, um meine Resilienz zu steigern und mich da ein bisschen drauf vorzubereiten, auf diesen Stress im Sommer und wie ich mit dem besser umgehe.
Es war einmal Geschichten aus der traditionellen europäischen Medizin.
Jetzt kommen wir zu den Geschichten aus der TEM. Denn schon in der Antike wusste man, Gesundheit ist ein feines Gleichgewicht. Deswegen schrieb Galen dazu, die gelbe Galle nimmt zu im Sommer und die Kunst des Arztes ist es, diese Hitze zu zügeln. Natürlich bist du jetzt vielleicht keine Ärztin und ich ja auch nicht. Ein paar Rezepturen, die potenziell aber helfen könnten, mag ich dir jetzt noch gern vorstellen. Und zwar in Form einer Tinktur kann man 3 mal 20 Tropfen am Tag zum Beispiel machen, kurweise so viel für 4 bis 6 Wochen im Sommer. Und in dieser Tinktur können dann drin sein Löwenzahn, Schafgarbe, Melisse, Minze und Rosmarin zum Beispiel. Da sind auch wärmende Kräuter dabei, wie man merkt. Aber diese Wärme kann eben dazu führen, dass der Körper sich besser regulieren kann. Insgesamt wirkt die Tinktur dann eher kühlend, leberentlastend und auch nervenstärkend. Wenn du jetzt nicht so der Typ für Tinkturen bist, habe ich noch eine Teemischung für dich. Und auch diese Teemischung ist kühlend und nervenstärkend und auch leicht leberwirksam, entzündungshemmend ist sie auch. Mit Melisse, Minze, Schafgarbe, meiner Lieblingspflanze, Ringelblume und Lindenblüte. Aufpassen muss man natürlich bei den Dingen auf die persönliche Verträglichkeit und das wäre jetzt zum Beispiel kein Tee in der Schwangerschaft oder bei keinem Problem. Wenn du Biochemie magst, also Schüsslersalze, dann wäre jetzt der Zeitpunkt für die Nummer 8, das Natriumchloratum. 3 mal 2 Tabletten täglich könnte man da lutschen, denn das unterstützt bei der Feuchtigkeitsregulation und sorgt dafür natürlich auch wieder für einen Ausgleich bei dieser Sommerhitze. Im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel wäre jetzt vielleicht eine Elektrolytmischung hilfreich, potenziell dann ohne Zucker. Das heißt Kalium, Natrium, Magnesium mit dabei. Ich hatte ja schon gesprochen darüber, dass reiner Wasserkonsum nicht so zu empfehlen ist, sondern dass es gut ist, wenn da auch immer ein bisschen was mit dabei ist. Und das kann eben die Flüssigkeitsverluste auch ausgleichen. So, das war jetzt die Liste mit meinen Tipps zur Regulation grob. Wenn du auch noch Tipps hast, dann erzähl mir doch gerne davon in den Kommentaren und lass uns unser Wissen erweitern gemeinsam und gemeinsam stark bleiben, auch bei Hitze. Und gemeinsam stark bleiben bedeutet auch, dass ich auch auf meine Umgebung schaue, auf die Menschen um mich herum. Manche Menschen äußern ihre Probleme nicht unbedingt. Deswegen ist es gut, gerade bei Kindern und bei Älteren und auch bei wohnungslosen Personen, also allen kritischen Gruppen, die ich am Anfang ja schon aufgezählt habe, so ein bisschen mehr hinzugucken und da zu schauen, dass die immer ausreichend Wasser haben, ausreichend Pausen machen. Also im Umfeld mal zu gucken, damit da keiner über seine Grenzen hinausgeht. Und auch da zu schauen, okay, wie ist die Raumtemperatur, wenn ich für andere Menschen verantwortlich bin, ne, um da Kühllösungen bereitzustellen oder eben auch die ganzen Tipps weiterzugeben und umzusetzen, die ich so genannt habe. Wenn es dann doch mal zu viel ist, das heißt, wenn Schwindel, wenn Kopfschmerzen, wenn Herzrasen aufgetreten sind, sofort für Abkühlung sorgen, wieder nicht mit eiskaltem Wasser, sondern abgestuft. Symptome wie Krämpfe, Verwirrung, Bewusstlosigkeit oder eben auch Fieber über 39 Grad müssen sofort ärztlich behandelt werden, da achtsam sein. Das heißt, bevor Hilfe eintrifft, in den Schatten hinlegen, die Beine hoch, die Kleidung lockern und kühle Umschläge, also kühlende, keine eiskalten und trinken. Eine Gefahr bei Hitze und im Sommer ist natürlich der Sonnenbrand. Wie gesagt, im Idealfall sind wir im Schatten und tragen Sonnenschutz. Wenn das mal nicht so funktioniert hat, sollte man nicht mehr in die Sonne gehen. Es können feuchte bzw. kalte Umschläge gemacht werden, eine hautberuhigende Lotion, keine Kleidung bzw. luftige Kleidung und bei Bläschen auch da auf jeden Fall ärztliche Hilfe aufsuchen. Was die Lotion anbelangt, da mag ich vor allem 100%ig Aloe Vera. Das kühlt einfach sehr schön und beruhigt. Was auch möglich ist, sind Johanniskrautöl-Umschläge und die dann so für 8 bis 10 Stunden tragen. Was wünschenswert wäre, wenn du Hausbesitzerin bist oder eins bauen möchtest oder dann Einfluss drauf hast, grundsätzlich, was die Architektur, auch was die Stadtarchitektur anbelangt, natürlich und die Planung, ist es so, dass hier auch ganz viel für den Hitzeschutz natürlich gemacht werden kann und verstärkt gemacht wird. Auch hier helle Wandfarben sind eher zu empfehlen. Dunkles Grün zum Beispiel hitzt extrem auf. Man denkt immer so, schwarz ist das Krasseste, aber dunkles Grün wird tatsächlich so richtig schön warm. Merkt man auch, so ein Gartenkomposter ist gerne in so einem dunklen Grün. Klar, fällt im Garten auch nicht so sehr auf, ist aber auch deswegen, weil dieses Gefäß dann besonders gut erhitzt. Also dunkles Grün nicht die idealste Gebäudefarbe. Auch hier natürlich eine Fassadenbegrünung, Wasserspender und schattenspendende Strukturen zu integrieren, ist zu empfehlen architektonisch. Klimaanlagen sind so ein besonderes Thema, bei uns nicht allzu sehr verbreitet, aber grundsätzlich sollte man die auch nicht zu kalt einstellen, damit diese Wechsel nicht zu hart sind und auch, dass das Infektionsrisiko nicht zu hoch ist. Und an sich weniger Beton, mehr Wald, mehr Grünräume, mehr Wasserflächen, das alles kühlt auch zusätzlich die Stadt ab. Was auch immer mehr zu sehen ist, sind so Wasserdüsen, die zur Hautbenetzung genutzt werden, im Außenbereich. Ich glaube, zu Hitze und zu Klima könnte ich noch stundenlang reden. Was mir da schon wichtig ist, noch zu sagen, dass auch dieser Klimawechsel und die größeren Temperaturen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten nochmal fördern. Zum Beispiel auch, was das Geschlecht anbelangt, weil Frauen haben eine höhere Stoffwechselrate und geringere Schweißabgabe. Und damit ist für Frauen tatsächlich auch das Risiko durch Hitze nochmal erhöht. Bei schwangeren Frauen natürlich nochmal noch viel mehr. Spannen wir nochmal den Bogen zurück zur traditionellen europäischen Medizin. Zur traditionell europäischen Medizin und zu den Temperamenten, was da jetzt nochmal im ganz kurzen Stichwortartig jedes Temperament für sich im Sommer besonders tun kann. Bei Cholerikerinnen, die sind ja ohnehin schon heiß und trocken. Das heißt, hier besteht extrem immer noch die Gefahr als bei anderen für Überhitzung, Gereiztheit, Unruhe und auch Hautprobleme zum Beispiel. Hier können Bitterstoffe wie Löwenzahn, Artischocke und Schafgarbe unterstützen und vor allem die Leber entlasten. Also auch bittere Kräutertees aus diesen Kräutern oder auch Mariendistel und Enzian. Ruhezeiten sind super wichtig, noch mehr im Sommer ganz aktiv einzuplanen und keinen exzessiven Sport zu machen, wenn es so heiß ist. Die Ernährung sollte ganz besonders kühlend und befeuchtend sein, also Obst, Salat und leichte Suppe. Wie schaut es jetzt bei Phlegmatikerinnen aus im Sommer? Die sind ja das genaue Gegenteil. Die sind kühl und feucht. Allerdings besteht bei denen noch verstärkt die Gefahr für einen Feuchtigkeitsstau. Das heißt, ein schweres Gefühl oder aber eben auch in Form von Ödemen. Phlegmatikerinnen werden deswegen unterstützt durch anregende und leicht wärmende Kräuter. Leicht immer auf die eigene Verträglichkeit achten. Also Rosmarin, Thymian und Ingwer sollten ganz vorsichtig dosiert werden, weil es ja ohnehin schon sehr heiß ist, können aber eben die Bewegung, die Säfte etwas unterstützen, dass da mehr Fluss stattfindet. Und Bewegung sorgt auch für Bewegung der Säfte. Das ist ja immer das Wichtigste beim Phlegma, dass man sich eben bewegt und gerade im Sommer auch weiter bewegt und dann aber eben in den Morgen- und Abendstunden, um den Kreislauf auch weiter zu aktivieren. Übermäßige Kühlung sollte gerade bei Phlegmatikerinnen vermieden werden, weil das kann die Trägheit nochmal zusätzlich unterstützen. Also trotzdem leicht anregende Gewürze wie Pfeffer, Kurkuma und Kardamom benutzen, sodass der Fluss auch im Sommer gewährleistet ist. Wie schaut es bei Sanguinikerinnen aus? Die sind ja heiß und feucht, haben also von allem ein bisschen was. Bei denen besteht auch die Gefahr der Überhitzung, von Kreislaufproblemen und von einer gewissen Unruhe. Das heißt, hier sind kühlende Kräuter wie Melisse, Minze und Zitronenverbene, ich habe es jetzt mehrfach wiederholt, auf jeden Fall empfehlenswert. Spaziergänge in der Natur und auch Abkühlung mit Wasser, also jetzt mit Fußbädern oder auch in Flüssen, sind auf jeden Fall auch zu empfehlen. Auch hier darf die Ernährung erfrischend sein, aber nicht übermäßig kalt. Also Melonen, Beeren, Joghurt und Minze sind fein, aber einfach nicht im Übermaß. Melancholikerinnen sind ja kalt und trocken. Das heißt, die Wärme ist vielleicht nicht das Thema, aber die Trockenheit, die nochmal zusätzlich unterstützt wird. Und dann eben die Austrocknung und die Verstärkung von ohnehin bestehenden Symptomen, wie zum Beispiel Ängsten oder Melancholie, nochmal fördern könnte. Also milde, wärmende und eben auch feuchtende Kräuter wären hier angemessen, zum Beispiel Fenchel, Anis oder Süßholz. Sanfte Bewegung tut Melancholikerinnen natürlich im Sommer auch gut, also sanfte Yoga-Einheiten oder Qigong-Einheiten oder zum Beispiel Wüder-Einheiten. Die Ernährung darf weiter weich, ölig und leicht süß sein, zum Beispiel eben gekochtes Gemüse, ein Haferbrei, ein Mandelmus. Für mich persönlich ist es auch wichtig zu gucken, was bedeutet das dann im Praxisumfeld für mich? Wie kann ich mich mit meiner Praxis auf die Hitze vorbereiten und darauf reagieren. Für mich bedeutet das, dass ich versuche, mich immer weiterzubilden, dass ich Workshops besuche etc., um hitzebedingte Gesundheitsschäden besser mitzukriegen, wie deren Prävention und Erste-Hilfemaßnahmen dabei aussehen, auf welche Zeichen ich besonders achten muss, also eben Dehydratation und die Blutdruckwerte mehr zu checken, Körpertemperatur zu checken und Exsikosezeichen, also wirklich eine Austrocknung zu sehen. Ein Zeichen von Exsikose wäre zum Beispiel, wenn auf meinem Handrücken ich eine Falte abhebe und daran ziehe und die schnallt nicht sehr schön zurück, ist natürlich auch abhängig vom Alter etc. Nichtsdestotrotz, ein gut mit Feuchtigkeit versorgter Körper sollte eben diese Hautfalte schnell wieder in die Fläche bringen können. Ist es nicht der Fall, gleich mal was trinken oder eben zu trinken geben. Zu trinken geben ist auch super wichtig in Einzelgesprächen mit KlientInnen. Bei mir, da achte ich jetzt in den heißen Temperaturen ganz besonders drauf, zu sagen, vorher was zu trinken, nachher was zu trinken, immer was zu trinken, vorrätig zu haben und auch dazwischen mal nachzufragen, ob grundsätzlich denn genug getrunken wird, ist für die Gesamtgesundheit einfach super relevant. Und natürlich, gerade wenn es auch um Wellness und Massage geht, ist eine Versorgung mit Flüssigkeit für den Körper sehr wichtig.
Spür mal drüber nach. Impulse zur Selbstwahrnehmung.
Der Impuls zum Selbsterspüren heute bezieht sich natürlich auch auf die Hitze, beziehungsweise eine kleine Abkühlung für dich. Such dir dazu gern einen kühleren, ruhigen Ort und leg dich ganz flach auf den Boden. Tatsächlich direkt auf den Fußboden. Vielleicht noch eine kleine Yogamatte dazwischen, aber im Optimalfall nicht auf einen Teppich, der noch zusätzlich wärmt. Und dann streck deine Arme weit von dir und auch deine Beine streck von dir und sorg für ganz viel Raum zwischen den Körperteilen. Und dann lass deine Beine ganz entspannt liegen und schließ die Augen. Und dann spüre, wie dein Körper vom Boden getragen wird. Und dann nimm die Wärme wahr, die sich an der Oberfläche deiner Haut sammelt. Und atme ein und aus. Und dann stell dir vor, beim Einatmen atmest du über die Fußsohlen ein. Über die Fußsohlen atmest du kühlende Luft ein. Und diese Frische über die Fußsohlen leitest du durch die Beine und den Bauch bis hoch zu deinem Kopf. Die kühlende Frische erfüllt deinen ganzen Körper. Und mit dem Ausatmen lässt du Anspannung los und mit dieser Anspannung auch die Hitze, die sich in dir gesammelt hat. Gib diese Hitze an die Umgebung ab, gib die Hitze an den Boden ab. Mit dem Einatmen sammel dann wieder kühlendes, blaues Licht und füll deinen Körper damit an. Und lass deinen Atem fließen wie das Meer, wie die kühlen, erfrischenden Wellen des Meeres. Sie kommen und gehen ganz von alleine und die Abkühlung kommt auch ganz von alleine und du gibst die Hitze immer mehr ab. Und spür nochmal, wo in deinem Körper es gerade ganz besonders Erleichterung braucht, es gerade ganz besonders Abkühlung braucht und zentriere den Einatmen, den kühlenden Einatmen nochmal an diese Stelle. Bleibe gern auf dem Boden liegend, dem Atemrauschen lauschend, nur ein paar Minuten, wie es sich für dich gut anfühlt. Und komm immer wieder zurück in diese Position, wie ein Seestern, um Abkühlung zu finden. Und dann spür mal drüber nach, was hat sich jetzt verändert, wenn du dir so eine abkühlende Ruhepause gönnst? Wie geht's dir? Wie geht's deinem Temperaturempfinden? Gönn dir also immer mal wieder kleine Ruhepausen. Das hilft sowohl deiner Psyche als auch deinem Körper, mit dieser Sommerhitze umzugehen. Genauso wie die vielen anderen Beispiele, die ich genannt habe, von Abkühlung über Wasseranwendung, über Ernährung, über Getränke und Kräuter. Zitronenverbene hast du jetzt heute, glaube ich, 20 Mal gehört. Und natürlich auch räumliche Bedingungen oder regelmäßig zu lüften und ähnliches. Es gibt ganz viele Tipps. Es gibt natürlich noch viel mehr Tipps zu finden. Nutzt die Ressourcen, die werden immer mehr ausgebaut werden. Unter www.klima-mensch-gesundheit.de findet man da mehr dazu. Es gibt einen Hitzewarndienst. Es gibt Apps, die einem sagen, wann sollte ich mit Schutz rausgehen und wann nicht. Ich persönlich nutze da gerne die SunSmart App, die mir einfach sagt, okay, jetzt ist es gerade zu intensiv, bleib heute mal lieber drin. Hitze ist eben mehr als ein Wetter und ich hoffe, das Bewusstsein dafür, dass Hitze eben nicht nur oh, es ist Sommer, es ist wunderschön, lass uns alle rausgehen, ist, sondern auch Gefahren mit sich bringen kann, konnte ich ein bisschen deutlich machen, aber gleichzeitig auch sagen, wir haben Möglichkeiten, uns da ein bisschen drauf anzupassen, wir sollten die allerdings auch nutzen. Und zwar nicht nur für uns persönlich und unsere persönliche Gesundheit, sondern auch für diejenigen unserer Mitmenschen, und Hitzeschutzkonzepte, insofern wir darauf Einfluss haben, auch mitzudenken, was jetzt Architektur oder Arbeitsumgebungen oder Ähnliches anbelangt. Das war's für heute. Was konntest du dir heute aus der Folge mitnehmen? Spür mal drüber nach und erzähl mir davon gerne in den Kommentaren per Mail an info@spürmal.de mit UE geschrieben oder auch auf meinen Social Media Präsenzen mit dem Namen @veronikateig. Gerne schreib mir natürlich auch eine Bewertung, da freue ich mich enorm und auch über ein Abo. Wenn du noch mehr über mich wissen willst, über meine Arbeit erfahren möchtest oder aber einen Termin buchen für eine individuelle Wellnessmassage oder ein Gesundheitscoaching im 1:1 hier vor Ort in meinem kleinen Massagestudio oder aber auch online, dann schau doch gerne auf www.spürmal.de. Alle Infos findest du auch in den Shownotes. Und ich freue mich, dass du mir zugehört hast, mir zugesehen hast. Danke für deine Zeit und hoffe, wir sehen uns und hören uns auch das nächste Mal wieder. Es ist so schön, dass es dich gibt. Spür mal drüber nach. Deine Veronika.
Outtakes.
Das wird richtig, richtig lang, weil ich habe jetzt noch nie mal die Hälfte durch. Ich habe so viele Infos für euch. Bleibt dabei, es lohnt sich. Ich habe hier ganz viel Zettel in der Hand immer, ne? Ich lese so halb ab, man sieht es in den Videos und halb spreche ich frei, aber ich will so ungern irgendwas vergessen, was ich hier so schön ausgearbeitet habe und ich habe das ja alles zuerst schriftlich gemacht, vorrecherchiert etc. pp. Und dann einen Blogbeitrag erstellt und daraus mache ich dann einen Podcast. Die Geschichte ist tatsächlich, ich persönlich lese nicht so gern Blogs. Das ist praktisch für mich, um mal kurz was nachzuschlagen, gerade Rezepte oder sonst irgendwas. Aber so an sich Inhalte zum Lernen, ich mag es, Fachbücher zu lesen. Das mache ich. Natürlich, das wäre so recht schwierig. Aber ansonsten mag ich Wissensvermittlung eben wörtlich. Klar, ich bin begeistert von Podcasts, deswegen bin ich hier, deswegen mache ich selber einen. Es regnet, wenn ich diese Aufnahme heute mache, passend zum Thema Hitzeschutz im Sommer aus Sicht der Temp. Ja, ist doch sehr stimmig, finde ich.